Der Holstein 1:1 Podcast wird euch präsentiert von kn-online.de, euren News aus der Region. Viel Spaß bei der neuen Folge.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Holstein 1:1, der KN-Podcast zu den Kieler Störchen. Wir wollen in dieser Woche endlich wieder darüber sprechen, was bei Holstein Kiel wichtig ist nach so langer Podcast- und Zweitligapause. Mein Name ist Niklas Schomburg, Holstein-Redakteur der KN. Mir gegenüber Holstein-Experte Andreas Geidel. Opa, ich grüße dich.
Ja, schönen guten Morgen, Niklas.
Schön, dass wir wieder da sind.
Ja, lange Pause endlich vorbei.
Lange Pause mit WM, mit...
War da was?
Bisschen freier Zeit mit Trainingslager, mit Vorbereitung. Nun sind es 3 Monate seit dem letzten Spiel im November. Kannst du dich noch erinnern an die Hinrunde?
Nee, dafür reicht mein Gedächtnispool
irgendwie
nicht.
Zu lange. WM ist irgendwie auch schon weg.
Ja, ich weiß gar nicht. Ich glaube, wir waren im Achtelfinale oder so.
Da ist irgendwas passiert. Ja, ich bin nicht
gegen
bin
die Kap Verden, glaube ich, ausgeschieden.
Ja, das kann gut sein. Könnte man aber auch mit Handball verwechseln, was ja gerade noch läuft.
Die spielen auch Handball, ne?
Ja, die spielen auch Handball.
Sind die gleichen, glaube ich.
Ja, ich glaube, so viele gibt es da nicht. Nichts für ungut. Kap Verden, wunderschön.
Ja.
Wir wollen aber über Holstein sprechen, nicht über die Kap Verden, leider. Da ist ein bisschen wärmer, hier ist ein bisschen ungemütlicher. War für die Störche auch eine kleine Umstellung aus dem Trainingslager in Oliva Nova, mittlerweile ja liebgewonnener Austragungsort, da in der Nähe von Valencia. Sonne, Palm, Strand und dann kommst du hierher und dann hast du 0 Grad und Matschepampe sozusagen. Aber hilft ja alles nichts.
Vorbereitung. Das ist ein höchst bedauerlicher Zustand eines Fußballprofis. Da muss man schon ein bisschen eine Runde Mitleid entwickeln.
Das stimmt. Nein, ich habe eigentlich Mitleid mit uns allen, also bei diesem Wetter hier.
Okay, das
war jetzt nicht
anderes.
Bezogen auf Holstein jetzt aktuell. Nichtsdestotrotz, die Vorbereitung ist in den finalen Zügen. Am vergangenen Wochenende gab es die Generalprobe in Hannover, 1:2 verloren. Zuvor im Trainingslager gegen Bielefeld 1:2 verloren und ein 1:1 gegen CFR Cluj, rumänischen Meister. Kann man daraus jetzt irgendwie was ablesen aus diesen Erfahrungen, Ergebnissen? Schwierig, ne?
Naja, also was man ablesen kann, gegen Bielefeld hätte das normale, also was heißt normal, hätte das Ergebnis eigentlich im Spielverlauf, war ja auch ein XXL-Test, über 120 Minuten, genau wie jetzt zuletzt in Hannover, hätte man wahrscheinlich mit 5-6, 7:2 gewinnen müssen. Daraus kann man schon entnehmen, auch gegen Cluj gab es wohl die ein oder andere Torchance, die nicht genutzt wurde, wie auch jetzt gegen Hannover wieder, Lattentreffer noch von Fridtjonsson in der kurz vor Ende der Spielzeit. Und daraus lässt sich natürlich entnehmen, dass das Hauptproblem, was sich schon am Ende der Hinrunde abgezeichnet hat, immer noch existent ist. Das heißt im Klartext, Holstein nutzt die Torchancen nicht konsequent genug.
Dann ist das was, woran man weiterarbeiten muss. Es hilft nichts. Du hast aber angesprochen, Berti Fridtjonsson, Rückkehrer nach Laie, Lilleström in Norwegen gewesen, auf dem Abstellgleis eigentlich, hatte ganz offensiv versucht, einen Abnehmer zu finden, scheint keinen zu geben, Vertrag läuft noch bis Sommer 24 und jetzt getroffen in Hannover und scheint sich irgendwie seinen Platz erarbeitet zu haben.
Ja, aber da Spitzname ist ja Berti von unserem Iceman. Da sollte man jetzt vielleicht nicht zu früh in irgendeiner Form Positives erahnen oder darauf hoffen, was wir natürlich tun, logischerweise schon im Interesse des Spielers selbst. Aber es deutet sich tatsächlich an, dass der Spielrhythmus, den er in Norwegen trotz jetzt nicht überragender Einsatzzeiten, das waren glaube ich 820 Minuten in 27 von 30 möglichen Ligaspielen, das ist jetzt auch nicht die Welt, aber immerhin, er war im Trainings- und im Spielrhythmus und das scheint sich jetzt in irgendeiner Form ein bisschen auszuzahlen. Das Wichtigste ist, dass er Fußball kicken kann, das hat man auch schon in der Anfangszeit hier in Kiel bei ihm gesehen. Es mangelt an Durchsetzungsvermögen, vielleicht auch hier und da an körperlichen Voraussetzungen, vor allem aber, obwohl er nur 1,95 oder 1,96 groß ist, vor allem aber an der Verletzungsanfälligkeit. Und da bleibt ihm nur zu hoffen, dass er vielleicht verletzungsfrei bleibt und dann könnte er tatsächlich zu einer Alternative werden. So viel kann man vielleicht dann doch schon sagen, wenn sich bis dahin nicht doch noch bis zum Ende der Transferperiode, 31. Januar, nicht doch noch einen Abnehmer findet, könnte das vielleicht eine Alternative werden. Zumal der Hauptkonkurrent als zentraler Stoßstürmer, Ochi Vrid, momentan auch nicht gerade in einem Leistungshoch sich bewegt.
Und Benny Pichler nach wie vor verletzt. Und
Benny Pichler nach wie vor verletzt, genau.
Da weiß man auch nicht genau, wie lange das dauert. Er hat ja gesagt, dass er auch lange gebraucht hat, bis er wirklich schmerzfrei war. Und ja, ist immer noch im Aufbau. Entwicklungsrichtung im Moment unbekannt. Hoffentlich positiv, aber man weiß es nicht. Nicht absehbar.
Das ist auch das ist wirklich langsam rätselhaft. Und ist aber auch auf der anderen Seite, muss man wirklich sagen, das ist auch eine selten unangenehme Stelle ist für einen Fußballer, ne? An der Ferse, Schleimbeutelentzündung, ja, was, Schuhe musst du schon anhaben beim Fußballspielen, das macht schon Sinn. Und das scheuert natürlich und drückt, und so stelle ich mir das jedenfalls vor. Und das ist natürlich kein Idealzustand, um nicht zu sagen, damit kann man nicht trainieren und schon gar nicht spielen. Aber die Dauer dieser Verletzung ist schon sehr ungewöhnlich. Mhm.
Kleiner historischer Exkurs, ich weiß nicht mehr genau, welches Jahr es war, aber ich weiß, dass Indien mal eine Teilnahme an der WM-Qualifikation abgelehnt hat, weil die FIFA vorschrieb, mit Schuhen zu spielen.
Ja. Naja, im allgemeinen Regeländerungswut des FIFA-Boards, da könnte das natürlich auch nochmal passieren.
Ja, der indische Verband hat sich dann entschieden, Schuhe anzuziehen. Ja,
so wäre so ein Vorschlag zur Güte, vielleicht 3 Tore vor und dafür barfuß oder 2 Tore nur mit einem Schuh. Also das wären ja mal so Vorstellungen, die man zumindest mal diskutieren könnte.
Oder halt direkt nach dem Anschluss jeder eine gelbe Karte, weil Ausrüstung nicht komplett.
Oder so, das geht natürlich. Aber du gehst ja freiwillig da ein Risiko ein, das darfst ja nicht nochmal bestraft werden. Also ich glaube, mit so wie beim Golfen, mit ein bisschen Vorsprung, dann das wäre schon in Ordnung.
Wir könnten noch einen Schlenker machen mit ausrüstungsgelben Karten und der One Love Regenbogenbinde bei der WM, aber ich glaube, das
nee, um Gottes
führt dann jetzt in Abgründe, die wir gar nicht haben wollen.
Nee.
Es ist gedanklich auch einfach alles viel zu weit weg, ist meine persönliche Meinung. Die WM ist viel zu weit weg. Also da müssen wir jetzt nicht mehr drüber sprechen.
Nee.
Da müssen wir nicht. Nee. Wir konzentrieren uns auf Holstein.
So sieht's aus.
Personalstand bei Holstein ist aber tatsächlich ganz gut, muss man sagen. Hatte Trainer Marcel Rapp auch gesagt, so im Eindruck der vergangenen Vorbereitungen, auch im letzten Sommer, wo dann wieder Corona mal zugeschlagen hatte, davon ist Holstein aktuell verschont.
Mhm.
Insofern ist das zumindest schon mal eine gute Voraussetzung für den Neubeginn der Serie. Was ja eigentlich fast eine neue Saison ist nach der langen Pause. Also
definitiv. Na, es bleibt noch abzuwarten. Natürlich, Finn Bartels war in der Vorbereitung wirklich in sehr guter Verfassung. Und dem zwickt es ja offensichtlich an den Adduktoren.
Mhm.
Und deshalb hat er ja auch beim Testspiel in Hannover nicht mitwirken können. Und jetzt muss man natürlich sehen, wie sich das entwickelt, ob er über Trainingseinheiten das zum Spiel gegen Greuther Fürth noch schafft. Das wäre natürlich schön als zusätzliche Offensivkraft. Wenn nicht, ja, dann müssen andere in eine Bresche springen.
So sieht's aus. Wie die Herangehensweise von Holstein sein wird, da tappen wir ein bisschen im Dunkeln, muss man sagen. Konnten nicht drüber spekulieren, müssen wir einmal ansprechen. Ihr habt das in unserer Berichterstattung bestimmt auch gesehen. Der Test in Hannover stand unter dem Eindruck höchster Geheimhaltung zunächst mal. Nun ist ein Spiel unter Ausschluss der Öffentlichkeit jetzt nichts Ungewöhnliches in dem Sinne, vor allen Dingen jetzt im Zuge der Corona-Pandemie ja leider gelernt. Nichtsdestotrotz war das jetzt nochmal eine andere Facette, denn den Journalisten wurde die Akkreditierung für dieses Testspiel nur erteilt unter der Bedingung, gewisse Sachen nicht zu veröffentlichen. Also keine Aufstellung, keine taktischen Grundformationen, was ja durchaus interessant ist, auch im Falle von Holstein zum Beispiel. Ist das denn nun eine Dreierkette? Ist das eine Viererkette? Wie kann man damit rechnen? Spielt man mit den berühmten Schienenspielern und einer Dreierkette mit eher Innenverteidigern oder sind es zwei klassische Außenverteidiger? All das konnte man da eventuell sehen, durfte es aber nicht weitertragen, was sehr schade ist.
Und ja, also ganz ehrlich, das kommt ja auch nicht so oft vor, aber mir fehlen in dem Zusammenhang fast ein bisschen die Worte. Nee,
das kommt wirklich nicht oft vor.
Weil wirklich, das ist jetzt in den langen Jahren, in denen ich diesen Beruf nachgehe, das ist dann schon eine eine Stufe, die im Zusammenspiel zwischen Journalisten und Vereinen bislang noch unerreicht gewesen ist. Um das mal so zu formulieren. Also ich kann das nicht verstehen. Tut mir wirklich leid. Mir fehlt da jedes Verständnis für. Ich nehme es zur Kenntnis oder man muss es auch zur Kenntnis nehmen. Aber es gibt ja diverse Gründe, weshalb man einfach nur noch den Kopf schüttelt und sagt, was ist denn da nur kaputt, echt?
Ja, es ist wirklich relativ unverständlich, finde ich. Andererseits kann man das ja auch, also ich meine, wir müssen sehr gut sein, muss man sagen.
Ja.
Wir müssen sehr gut sein, weil aus unseren Live-Tickern, die wir ja machen zum Spiel, auch zu den Testspielen, die wir sehr gerne machen, muss ja der gegnerische Verein, weil das ist ja der Hintergrund, es soll keine Hinweise für Greuther Fürth jetzt im Fall von Holstein geben oder für Hannover, dem kommenden Gegner.
Kaiserslautern,
wenn dann ja Holstein-Gegner ist. Die Woche drauf, soll es keine Hinweise darauf geben, wie jetzt dann gespielt wird oder woran vielleicht speziell gearbeitet wurde in der Wintervorbereitung. Wir müssen so gut tickern und so gut schreiben, dass der gegnerische Verein sofort alles weiß über die Spiele und genau weiß, was auf einen zukommt. Ist doch auch schön.
Ja, das ist schon eine Auszeichnung, und da gebe ich dir recht. Realistisch betrachtet ist es natürlich, da in aller Regel die Kader nicht zu 80% ausgetauscht worden sind jetzt in dieser langen WM-Pause und der noch laufenden Transferperiode, wird es vielleicht hier und da strategische Änderungen, Detailänderungen geben, das will ich nicht ausschließen, aber ich kann mir ehrlich nicht vorstellen, dass die so bahnbrechend sind, dass man jetzt einen Gegner da komplett aus derselbigen wirft, dadurch, dass man jetzt vielleicht ohne linke Seite aufläuft oder vielleicht mit dreifach sechs oder ich weiß nicht was. Also das kann ich mir jetzt eher nicht vorstellen. Und insofern fand ich diese Vorgehensweise seitens der Vereine da schon ziemlich, diese eingegrenzte Möglichkeit zu arbeiten für Journalisten schon ziemlich überraschend.
Das stimmt. Es gibt ja auch, also dass zum Beispiel die Generalprobe sozusagen nicht gestreamt wird, wenn man es dann unter Ausschluss der Öffentlichkeit oder Ausschluss der Fans irgendwie macht, kann ich ja sogar noch nachvollziehen. Also das ist ja die perfekte Grundlage für ein Videostudium des Gegners. So, das kann ich ja sogar noch nachvollziehen. Da
muss ich dich mal unterbrechen. Dann ist ja HSV ist dann ja ein Ansammeln von Dilettantisten und sportlichen Harakiri-Menschen, weil die haben ja ihre Generalprobe bei Sport1 erstmal schick bundesweit Soto Grande gegen Vancouver, glaube ich, war es oder sowas, bundesweit dann schön über einen Sender laufen lassen. Also da muss ja Tim Walter und die müssen ja irgendwie den Zahn der Zeit irgendwie leider verfehlt oder den Zeitgeist leider verfehlt haben.
Oder einfach sehr großes Selbstvertrauen.
Das gibt es ja in diesem Zusammenhang auch. Da möchte ich an der Stelle mal an Steffen Baumgart erinnern vom ersten FC Köln, eine Liga höher. Da ticken die Uhren dann vielleicht auch schon wieder anders, aber der hat dann zwei Tage vor dem Spiel gegen Werder Bremen erstmal die Anfangsaufstellung an die Weser getickert oder hat sie tickern lassen, damit sich Werder gut vorbereiten kann. Und das Ergebnis kennen wir alle. Nach 30 Minuten stand es 5-0 für Köln. Also Werder hat diesen Ball nicht aufgegriffen.
Nee.
Und am Ende war es ein 7-1. Also,
das kam auch viel zu überraschend.
Das kam, dass die tatsächlich mit der Aufstellung gespielt haben.
Ja.
Wahrscheinlich hat man an der Weser gedacht, das ist nur tricky. Und das glauben wir mal gar nicht. Ne?
Man muss dazu sagen, dass es tatsächlich ja die Doppel-Sechs angekündigt hat, die so vielleicht in Bremen vorher tatsächlich nicht auf dem Zettel stand, weil man in Köln eher mit einem Sechser agiert. Also es war jetzt auch dann schon, hatte Substanz, was da erzählt wurde.
Ja, hätte man sich darauf vorbereiten können, aber sieht man mal, dass vielleicht irgendwie dann auf dem Platz möglicherweise doch viele, viele andere Dinge entscheiden, als dass man sich in Geheimniskrämerei übt.
Ja, das stimmt.
Und ich finde auch, Vereine überhöhen sich damit etwas. Ich will überhaupt nichts absprechen, was in der zweiten Fußball-Bundesliga geleistet wird von den Spielern, von den Trainern, von allen, die dazugehören. Von den Spielern natürlich in erster Linie körperliche Anstrengung, taktische Finesse, mentale Belastung, technische Voraussetzungen, die du mitbringen musst. Alles gut und alles schön, und das ist wirklich anerkennenswert. Aber es ist nicht, da werden keine Weltwunder vollbracht, jedenfalls nicht in der Regel. Und das müsste man sich vielleicht mal auch mal wieder bei den betreffenden Vereinen mal in Erinnerung rufen. In erster Linie ist das taktische Disziplin und ganz viel Leidenschaft und ganz viel Arbeit. Mhm. Und das ist ja auch das Ehrliche an der zweiten Liga. Und dann kommen natürlich dann individuelle Klasse dazu oder auch mannschaftsstrategische Überlegungen. Aber das ist Kleingruppenarbeit auf dem Feld, diverse Dinge. Also ich weiß nicht, ich verstehe es einfach nicht mehr.
Nee, das stimmt. Und es ist ja auch in diesem größeren Zusammenhang gesehen kontraproduktiv. Also man hat ja das Gefühl, der Profifußball, vertreten durch die DFL als Dachverband der 36 Profiklubs, arbeitet immer härter daran, sich weiter zu entfernen von der Basis und von den Fans. Gleichzeitig wird dann immer erzählt, jetzt auch bei der WM zum Beispiel, müssen wir doch nochmal kurz drüber sprechen, Nationalmannschaft hat sich entfremdet, hat da ja von dieser Bierhoffisierung der Nationalelf gesprochen und man will das unbedingt wieder ändern und der Fußball muss wieder nahbarer werden und dann sind die Handlungen aber dann diese. Das passt nicht so richtig zusammen, ne?
Ja, bei der WM, alles was man gehört hat und gelesen hat und auch von Kollegen gehört hat, 15 Minuten durfte man bei den Trainingseinheiten das Aufwärmprogramm beobachten und dann war Daddeldu, ne? Und tschüss, liebe Journalisten, und wir treffen uns dann später in der obligatorischen Pressekonferenz. Also wie Journalisten sind nun mal die Transporteure für eine erhoffte und erwünschte Fannähe. Dass da jetzt nicht bei jedem Training die ich weiß nicht, wie viele Fans da in Katar aus Deutschland jetzt da vor Ort waren, aber dass nun nicht alle zu jeder Trainingseinheit auf den Platz kommen dürfen und zugucken, das kann man ja alles nachvollziehen. Aber dafür sind dann ja die Übermittler der Botschaften sind ja da vor Ort und die werden dafür auch bezahlt. Und teilweise zahlen sie auch eine ganze Menge dafür, wenn ich an die Fernsehanstalten denke. Und da 15 Minuten, also was denkt man sich da bloß bei? Ich verstehe es nicht. Mir ist das ein Rätsel. Das, wenn ich jetzt eine, um das wieder runterzubrechen auf zweite Liga oder sowas, wenn ich jetzt eine Trainingseinheit mache zum Abschluss einer Trainingseinheit 30 Minuten Freistoßübung, ne, und ich habe da 7 oder 5 Ideen entwickelt zusammen mit den Spielern und dem Trainerstab und die will ich jetzt mal üben und dann klappt da vielleicht auch noch mal ein bisschen was von oder so. Wir haben ja im Trainingslager, wenn ich das mal einschieben darf, auch mal eine Trainingseinheit gesehen in Spanien, in Oliver Nova. Da hatten sich die Mannschaften auch in 2 Gruppen aufgeteilt vorher und am Nachmittag, also und die sollten dann Freistöße und Flanken und sowas alles üben und die wurden dann am Nachmittag in einer Art Wettkampfform dann getestet. Also ganz, wir haben mussten uns wirklich zusammenreißen, dass wir nicht laut losgebrüllt haben vor Lachen da, weil 90% davon oder 95% haben so gut geklappt, dass du in der Kreisliga danach eine Ehrenrunde gelaufen wärst. Ne? Also um nicht zu sagen, gar nichts hat dann geklappt. Ne? Also, aber gut, ich sag mal, es kann ja sein, dass man dann sagt, so pass auf, ich habe da 2, 3 tricky Dinger und die wollen wir jetzt mal einstudieren und dass man da sagt, pass auf, liebe Leute, wenn ihr da seid, liebe Journalisten, dann vielleicht das, ich meine, das ist auch schwierig zu beschreiben, so ein Freistoß, ne? Ja. Da brauchst du eine halbe Seite für, um jetzt den genauen Ablauf darzustellen. Aber dass man da sagt, vielleicht könnten wir das heute, es ist ja alles möglich, ne? Es ist ja alles möglich, aber diese Grundsätzlichkeit. Und dann mit dem Fotografen auch in Hannover, ne?
Ja, das ist nochmal eine ganz andere Geschichte. Das stimmt. Nur einmal, um das nochmal auch zu erklären, es gab in Hannover, davon waren wir jetzt als Auswärtsberichterstatter dann erstmal nicht betroffen, haben das erst vor Ort erfahren, nicht im Vorwege. Es gab in Hannover einen Fotografen, einen sogenannten Pool-Fotografen, der dann alle Medien, die darüber berichten wollten, mit Fotos versorgen durfte. Diese Pool-Fotografen kennen wir auch noch aus dem Corona-Sonderspielbetrieb, da war das auch so. Man hat immer lieber seinen eigenen Mann da, weil man da auch nochmal sagen kann, hier achte mal darauf und achte mal darauf. Trotzdem ist das auch in Ordnung. Von einem Testspiel nimmst du dann ein Spielbild, ein Zweikampfbild und dann ist das okay. Aber da war das dann auch so. Erstens durften die Fotos nur von der Tribüne gemacht werden im Eilenriede-Stadion und nicht von nah dran. Und zweitens durften dann nur 10 versendet werden und da hat Hannover 96 dann auch nochmal raufgeguckt, welche Bilder dann nun geschickt werden dürfen. So, da frage ich zwei Sachen dazu. Ich habe zwei Fragen. Zwei Fragen. Einmal, ist es nicht von der Tribüne aus viel sichtbarer, welche taktischen Grundaufstellungen das jetzt auf dem Platz gibt, als von der Seitenlinie, was ja eigentlich verändert werden sollte? Das ist die erste Frage. Und zweitens, was kann ich aus einem Zweikampf-Testspielfoto ablesen, dass ich da als Verein nochmal raufgucken muss, welche Fotos veröffentlicht werden?
Ja, die zweite Frage kann ich ja natürlich beantworten. Da sieht man ja zumindest, dass der Spieler mitgespielt hat. Und das, das war ja schon auch nicht gerne gesehen, weil die Mannschaftsausstellungen sollten ja auch nicht gar nicht in strategischer Formation veröffentlicht werden. Und die Ansage war, Torschützen ja mit Minute, aber die Entstehung des Tores bitte auch nicht. Also welche Kombination vielleicht dem Treffer vorausgegangen ist oder wer gepatzt hat oder so, haben sie auch nicht alle dran gehalten, Gott sei Dank. Aber das ist doch, dadurch ergibt sich das doch mit dem Fotografen, ne?
Ja. Also eigentlich dann gar doch keine auch Bilder. Wieder konsequent. Okay. Ja, okay. Dann nehmen wir das auch so zur Kenntnis. Ja. Ärgern uns. Man muss auch dazu sagen, es ist ja, du hast es angesprochen, wir sind ja Transporteure in gewisser Weise. Wir sind ja auch Dienstleister für unsere Kundschaft, für unsere Leserschaft, für euch als unsere Hörerschaft. Und wir sind dazu da, zu berichten. Diese Akkreditierung mit Einschränkung sozusagen zog dann Diskussionen auch hier voraus. Das kann man auch ruhig mal erzählen. Was machen wir daraus? Berichten wir über dieses Testspiel unter den auferlegten Voraussetzungen oder tun wir es nicht? Und es wurde wirklich lange gesprochen, auch mit den Kollegen der Hatz und der NP in Hannover, die ja genauso betroffen waren, unter anderem wie wir. Bild war auch betroffen, mit denen haben wir auch gesprochen. Und im Endeffekt war es uns dann als Kieler Nachrichten wichtig, davon zu berichten, um zu zeigen, dass wir da sind und dass wir auch diesen Auftrag zu berichten ernst nehmen und wenigstens das, was wir berichten können und dürfen, weiterzugeben. Man hätte sich mit Sicherheit auch anders entscheiden können und sagen können, wir ziehen jetzt die Konsequenz, dann keinen Spielbericht zu machen. Auch keine leichte Entscheidung letztendlich. Wir haben es dann halt entschieden, es so zu machen und aber gleichzeitig darauf hinzuweisen, unter welchen Bedingungen wir von diesem Spiel berichten.
Ja, fand ich eigentlich ziemlich richtig.
Kann man gut finden, kann man nicht so gut finden. Dass wir als Betroffene in dem Fall vielleicht auch ein bisschen angefasster sind, erklärt sich vielleicht auch von selbst. Dennoch ist es einfach, auch das sehe ich so, eine neue Stufe erreicht in dem Fall. Einfach nicht schön.
Nö, hat aber auch keinen Sinn, irgendwie die großen, Jammerlappen rauszuholen oder irgend sowas. Das ist einfach eine Entwicklung, die muss man zur Kenntnis nehmen. Wir befinden uns auch in der zweiten Liga offensichtlich tatsächlich in einer Hochleistungsunterhaltungsbranche. Und wie wir von Konzerten wissen oder von Konzertberichterstattern wissen, dürfen ja die Fotografen beispielsweise da auch gerne nur 10 Minuten oder 5 Minuten am Anfang des Konzerts da in den Fotografen graben, hocken, liegen, stehen, sitzen und sowas entwickelt sich dann hier auch. Also und in welche Richtung, wer nachher letztendlich, ob die Vereine sich damit einen Gefallen tun oder auch nicht, das wird man dann sehen. Da jetzt eine Prognose zu stellen, ob das sich irgendwie irgendwann mal niederschlägt auf die Verkaufszahlen im Stadion, zuschauermäßig, oder die Verkaufszahlen für übertragende Pay-TV-Sender oder öffentlich-rechtliche Sender, dass die Leute, aber öffentlich-rechtlich vielleicht nicht, aber bei Pay-TV, wie lange das noch gut geht, dieses Geschäftsmodell bei diesem Gebaren, was die Vereine teilweise an den Tag legen, es sind ja auch wirklich nicht alle, ne? Also ich weiß nicht, Kräuter Fürth beispielsweise, Gegner von Holstein, hat ja vor 500 Zuschauern seine Generalprobe bestritten, irgendwo gegen den Zweitligisten aus Österreich, Linz. Wenn wir ja sehen am Samstag, wer jetzt richtig verfahren hat und wer nicht, wenn sie dann in Kiel aufschlagen, die Kleeblätter. Aber wie die Vereine langfristig, ob sie den richtigen Weg damit gehen, sich immer mehr abzuschotten, immer mehr Vorgaben für die Berichterstattung glauben machen zu müssen, das wird sie für die Zukunft zeigen. Und wir sind zwar tatsächlich unmittelbar Betroffene davon, da gebe ich dir recht, aber es kann dann genauso gut der journalistische Ansatz sein, im Rahmen dessen, was einem an Informationen zur Verfügung steht, seine eigene Meinung noch deutlicher herauszustellen. Und ich glaube, das ist auch das, was vielleicht eine Zukunft für Online-Berichterstattung und Print-Berichterstattung sein kann. Selbstverständlich Stimmen von Beteiligten gehören dazu, aber es gehört mittlerweile für mich zumindest genauso dazu, dass man seine eigene Meinung einfließen lässt.
Dann erzähl doch mal deine eigene Meinung zum Spiel am Wochenende. Am kommenden Wochenende, du hast es angesprochen, Greuther Fürth kommt nach Kiel, Sonnabend, 13 Uhr. Greuther Fürth war sehr gut drauf in der Schlussphase der Hinrunde im vergangenen November. 10 Punkte aus den letzten 4 Spielen, glaube ich.
Mhm.
Ist ein Brett, Bundesliga-Absteiger.
Ja, und Alex Zorniger an der Seitenlinie. Ne? Also das heißt im Klartext Tempo. Ich sag mal, er wird jetzt da in dieser Situation, in der sich die Fürther da befanden, auch noch befinden. Das heißt also, sie müssen ja erstmal zusehen, dass sie also mal konkret aus der Abstiegszone rauskommen. Die ersten Schritte sind da in diese Richtung gelungen. Da wird er jetzt kein Übermaß an taktischen Dingen von seinen Schützlingen fordern, aber er ist schon dafür bekannt, dass er innovativ spielt. Aus seiner Zeit in Leipzig alleine kann man sich gut daran erinnern oder auch in Kopenhagen. Also das heißt Volldampf und sehr gerne Vorwärtsverteidigung. Mit Branimir Gotha haben sie einen der besten Zweitligaspieler sicherlich als Kapitän in ihren Reihen. Und das wird eine schlanke Veranstaltung und gleich der richtige Gradmesser für Holstein, wo dann die Störche vielleicht leistungsmäßig jetzt stehen. Also eine Prognose über den Spielausgang zu machen, halte ich für, in dieser Liga ist das ja sowieso sehr verwegen, das im Vorfeld zu machen, aber für dieses Spiel ist eigentlich gar keine ehrliche Chance. Auch, du hast es ja schon mehrfach angesprochen, wegen der extrem langen Pause, sodass wir eben 2 Spielzeiten in einer sozusagen haben. Und genau da liegt natürlich auch das Risiko für Holstein, wenn man jetzt Tabellenplatz 80 anguckt oder so, 8 Punkte nach oben, 8 Punkte nach unten. Könnte man sagen, wir holen mal das Sofakissen raus und legen uns erstmal beruhigt hier ein bisschen hin und gucken uns mal die ganze Chose an. So ist es aber natürlich nicht. Vor allem muss der Blick natürlich nach unten gehen, weil Mannschaften da unten stehen, von denen man durchaus erwarten kann, dass sie in der Rückrunde zur Treibjagd blasen. Und das heißt also, das Punktekonto mal ordentlich bereichern wollen und auch in der Lage sind, das zu bereichern. Und da sollte Holstein schon sehr genau drauf gucken und lieber einen Tag oder 2 Spieltage zu früh die Signale auf Gefahr stellen, anstatt dass man auf einmal überrascht wird, oh, was ist denn jetzt los oder so. Glaube ich aber auch nicht, dass es in Holstein-Kreisen das Bewusstsein nicht vorhanden ist. Wird ja sehr häufig gerade vom Cheftrainer Marcel Rapp sehr optimistisch in die Rückrunde geschaut und auch nicht zuletzt auf der Basis der bereits von dir angesprochenen Personalsituation, die im Vergleich zum Sommer natürlich deutlich besser ist. Und die Mannschaft ist auch eingespielter als im Sommer. Aber nichtsdestotrotz, also die Punkte müssen ja trotzdem her und damit sollte man am besten gegen Greuther Fürth beginnen, aber das wird eine ganz schwierige Aufgabe.
Branimir Gotha im Hinspiel, im Auftaktspiel der Saison ja auch Holstein gezeigt, was er kann.
Also das glücklichste Unentschieden der bisherigen Saison da, ne? Also normalerweise musst du da verlieren in Fürth, ne? Was die an Riesenchancen hatten da am ersten Spieltag, das war ja sensationell. Und was sie ausgelassen haben dann noch. Und von daher, das wird schon eine spannende Geschichte und ich glaube, das könnte, wenn die äußeren Bedingungen vielleicht mitspielen, sprich das Wetter oder so, könnte das auch tatsächlich eine sehr unterhaltsame und sehenswerte Partie werden.
Bei Gotha hatte man ja im vergangenen Sommer auch schon die Befürchtung entführt, dass er dann den Verein noch verlässt, weil er ganz offensichtlich Bundesliga-Format hat, ist dann geblieben, ist jetzt im Winter auch geblieben. So ein bisschen vielleicht, kleines bisschen vergleichbar zu Fabian Rehse, der ja auch im Sommer seinen Vertrag in Kiel beenden wird und wie wir mittlerweile ja wissen, ja auch wirklich beenden wird, seine Kieler Zeit vorerst wieder, wechselt im Sommer ablösefrei zu Hertha. Das ist eine Nachricht aus der Winterpause sozusagen. Hat er sich damit jetzt vielleicht ein bisschen auch befreit für einen, für da, dafür, dass er nochmal richtig aufdrehen kann in der Rückrunde, dass die Situation jetzt geklärt ist? Ist das ein Faktor?
Spannende Frage, ne? Also erstmal ist ja erstmal hat er ja alles richtig gemacht. Er ist von Schalke zurück nach Kiel gewechselt, Geburtsort und so weiter und so weiter, heimische Umgebung. Und hat sich in dieser Holstein-Mannschaft dann so weiterentwickelt, dass er in den Fokus vom Bundesligisten gerückt ist und hat dann den Zuschlag von Hertha BSC bekommen. Und er hat ihn dann auch den Zuschlag auch natürlich gerne angenommen, weil das natürlich auch nicht nur sportlich, sondern auch wirtschaftlich, persönlich natürlich eine deutliche Verbesserung ist. Das sei ihm mal herzlich gegönnt. Und so ist der Werdegang eines Spielers fast schon vom Reißbrett, kann man sagen. Wenn dann alles zusammenpasst und die glücklichen Umstände alle zusammenkommen, dann kann sowas sich entwickeln. Das ist wirklich, und das ist für Holstein auch nicht verkehrt, auch wenn es jetzt keine Ablöse für ihn geben wird im Sommer, weil das natürlich wieder ein Beispiel ist dafür, was wenn du bei Holstein Kiel spielst, für potenzielle Neuzugänge, was hier möglich ist. So, das ist die eine Seite der Geschichte. Die andere Seite ist natürlich, dass da noch eine halbe Saison jetzt Riese vor der Brust steht. Und ich glaube, dass er vom Kopf her 150% geben will und auch bereit ist zu geben. Also da habe ich überhaupt gar keinen Zweifel. Aber Kopf sagt Beine, Kopf sagt den Beinen manchmal vielleicht auch ein bisschen kleine Fehlinformationen oder so. Das heißt also, die Gefahr besteht vielleicht, dass er das natürlich jetzt allen nochmal ganz besonders zeigen will und dass man da irgendwie verkrampft. Jetzt muss er zeigen, dass er wirklich richtig Profi ist. Dazu gehört, ich will nicht nur, sondern ich gebe auch tatsächlich und bin in der Lage, bis zur letzten Minute für meinen Verein oder meinen aktuellen Arbeitgeber alles zu geben, mit Risiken, dass ich mich verletze und so weiter und so weiter und so weiter. Wenn man das hinkriegt, dann ist man reif, wirklich reif auch für höhere Weine im Profigeschäft. Und da bin ich mal sehr gespannt drauf, weil Fabian Reese ist natürlich ist natürlich schon ein bisschen sensibel, nichts Negatives, aber er lebt natürlich von Emotionen, ist doch ganz klar. Ein Spieler, der viel dribbelt, der viel flankt, der viele offensive Entscheidungen sucht und dann gleichzeitig da die Außenbahn hoch und runter rennen muss, um auch defensiv seine Aufgaben zu erfüllen, das fordert schon. Und da sind natürlich Begeisterungsstürme von den Zuschauern, helfen da massiv irgendwo. Also ist er von vielen Faktoren abhängig, auch von seiner eigenen Erwartungshaltung. Das wird schon sehr, sehr spannend. Und ich traue ihm das zu, dass er das hinkriegt. Könnte aber sein, dass vielleicht die ersten ein, zwei Spiele da nicht so geraten, wie er sich das vorstellt und wie vielleicht auch die Kieler Fangemeinde das hofft. Also da sollte man schon mal ein bisschen Nachsicht walten lassen und ihm mal ein bisschen Zeit geben, dass er sich mit der neuen Situation wirklich auch innerlich, mental im Wettkampfbetrieb arrangieren kann. Eine schwierige, anspruchsvolle Aufgabe, auf jeden Fall. Dass er noch im Winter jetzt in dieser Transferperiode wechselt, da glaube ich übrigens eher nicht.
Nee, sieht im Moment wirklich nicht so aus.
Ich denke eher, dass er vielleicht am Wochenende manchmal ein bisschen schlaflose Nächte hat, nicht nur wegen Holstein, sondern auch wegen des sportlichen Werdegangs seines neuen Arbeitgebers, Hertha BSC. Im Moment sind sie, glaube ich, auf Platz 17 oder sowas. Also das heißt, also da würde man sich dann mit Holstein mit hoher Wahrscheinlichkeit wieder treffen irgendwo. Stand heute, das ist wahrscheinlich nicht im Sinne des Erfinders. Ich weiß aber ehrlich gesagt auch nicht, ob sein Vertrag auch für die zweite Liga gilt bei Hertha. Das kann ich im Moment gar nicht sagen.
Also mit einem Auge in der Bundesliga, zumindest in der Tabelle.
Das ist die Gratwanderung, Moment, in der er sich befindet. Ne? Und das wird wirklich, also da bin ich wirklich gespannt, aber ich drücke ihm echt die Daumen und ich glaube auch, dass er dazu in der Lage ist. Aber es kann vielleicht ein bisschen dauern, bis er dann wirklich diesen Rucksack, den eigentlich befreiende Entscheidung Hertha BSC, kann aber dann eben auch im Alltag dann schnell zum Rucksack werden, weil jeder sagt, nur du gehst ja sowieso in die Bundesliga und so weiter, oder andere Verteidiger sagen, hier dem künftigen Bundesligaspieler, dem werde ich mal richtig zeigen, wo Bartels den Most holt oder sowas, ne, und naja, mal gucken.
Und man muss ja auch sagen, man hatte nicht das Gefühl, dass er in der Hinrunde auch in Richtung Winter Transferperiode jetzt irgendwie sich davon hat beeinflussen lassen. Also er hat eine gute Hinrunde gespielt.
Ja, ne? Aber da ist die Situation eine andere, ne, da hast du ein Ziel vor Augen, ne, und sagst, noch zwei gute Auftritte, ne, dann könnte das tatsächlich was werden. Die Gespräche werden intensiver über den Berater und die Anfragen werden konkreter. Komm, noch einmal eine Schippe draufpacken oder sowas im nächsten Spiel und dann habe ich es vielleicht. So, jetzt hat er's. Das heißt also den gut dotierten Vertrag in der ersten Liga. So, und das ist dann etwas, was möglicherweise eben entweder hemmt oder eine Last fällt von dir ab und du hast etwas weniger Spannung. Wir gucken uns das mal an. Aber ich traue ihm das zu, dass er so gereift ist mittlerweile, dass er all diese Nebengeräusche wegsteckt und sagt, hier, ich spiele jetzt für Holstein, fertig ist das, und ab Sommer spiele ich für Hertha und immer wenn ich auf dem Platz stehe, da bin ich völlig unbelastet, da gebe ich alles, ne?
Wir werden sehen. Du hast es gesagt, Wintertransferfenster ist ja noch geöffnet. Dass bei dem Wetter Fenster geöffnet sein müssen, steht auf einer ganz anderen Karte.
Passt ja auch gar nicht. Nee, so ein bisschen also, Sparmaßnahmen nee, eigentlich ehrlich, gar nicht.
Geht ja alles flöten.
Ne? Ja, weiß ich auch nicht.
Wobei bei Holstein ja durchaus ein bisschen Kader-Aderlass eingepreist ist oder sein soll. Paar Tage haben wir noch. Auf der Abgangsseite sollte eigentlich ganz gern was passieren. Ich denke da zum Beispiel auch an jemanden wie Marcel Benger, der über eine Leihe vielleicht woanders dann Spielpraxis sammelt. Scheint im Moment aber irgendwie auch nichts Konkretes da zu sein. Passiert da noch, verändert sich noch was bei Holstein?
Ja, also wenn es nach den Wünschen vom obersten Kaderplaner Uwe Stöver geht, sicherlich. Aber bei Marcel Benger, bei einem Talent, ist es natürlich auch so, dass er also zu sehr, sehr verletzungsanfällig ist und sich da auch selbst für einen Drittligisten da nur schwierig in ein Schaufenster stellen kann, weil die natürlich auch jemanden haben wollen, der dann in diesem kommenden halben Jahr auch tatsächlich auf dem Platz steht irgendwo. Das ist vielleicht schwierig und andere, ja, das gibt bestimmt bei dem einen oder anderen noch Anfragen und so weiter, aber wie konkret das ist, wie das wirtschaftlich dann finanziell in der Situation ist. Also ich glaube, maximal ein Spieler wird noch gehen, maximal einer.
Und auf der Zugangsseite wird zu aller Wahrscheinlichkeit nichts passieren. Insofern hast du gesagt, die Eingespieltheit der Mannschaft ist dann das Fund, mit dem man wuchert sozusagen.
Naja, und die Reaktion, die erfolgt ist, ist natürlich die im Tor, ne?
Richtig. Da haben wir einen Transfer, den hätten wir hier beinahe unterschlagen.
Das geht ja gar nicht.
Also
ne?
Wirklich, genau. Robin Himmelmann, sehr bekannt in der zweiten Liga aus seiner Zeit auf St. Pauli.
179 Spiele, ne?
So sieht's aus. Mhm. Zuletzt im Ausland unterwegs gewesen, in Belgien, und jetzt vertragslos, war mit Holstein im Trainingslager, ploppte da ein bisschen als Überraschungsgast auf bei der Ankunft des Mannschaftsbusses. Nanu, da ist ein blinder Passagier. Nein, es ist Robin Himmelmann, der Testspieler sozusagen. Hat im Trainingslager ganz offensichtlich überzeugt. Muss dazu sagen, Thomas Dehne fällt lange aus.
Das ist ja genau der Punkt, ne? Ich will dich jetzt nicht unterbrechen, aber das ist genau der Punkt. Wenn man sich dann versucht, mal in die Überlegungen des Trainerstabs und des Sportchefs Uwe Stöver da reinzuschalten oder sich selbst Überlegungen anzustellen, was würde ich machen? Thomas Dehne hat mir noch beim Testspiel vor dem Testspiel gegen VfL Osnabrück, das war ja am 7. Januar, glaube ich, da einen Tag vor der Abfahrt nach Spanien, am Seitenrand erzählt, auf Unterarm-Gehhilfen stützend, der hat ja Anbruch des Schienbeinkopfes am linken Knie, dass er nach Österreich zu so einem Spezialisten wollte, zur Reha. Und der habe ich noch gesagt, ja, das ist auch gut, dass du da hinfährst, da kannst du dich wenigstens unterhalten, ne? Weil das ist ja gebürtiger
der Bayer.
Ja. Sagt er, oh, hier ist ja alles nur Plattdeutsch, das ist so, sag ich, da passt. So, und naja, aber Scherz beiseite, und dann sagt er, der Experte da, der medizinische Experte, habe ihm gesagt, er soll sich mal keinen Kopf machen, die Verletzung klingt schlimmer, als sie in Wahrheit ist. Und er prognostiziert eine 6-wöchige Ausfallzeit. Das war also am 7. Januar. Da habe ich dann gesagt, 6 Wochen Ausfallzeit. Und dann nach so einer langen Ausfallzeit gerne auch nochmal 3 bis 4 Wochen bis Training, dann Mannschaftstraining, 3 bis 4 Wochen bestimmt ja noch, bevor du dann Wettkampf fährst oder Wettkampffitness, das wären dann schon mal 10, sag ich mal, im Optimalfall. Nein, sagt er, 6 Wochen Mannschaftstraining. Das ist, obwohl ich jetzt nicht so der ganz große Knieexperte bin, aber selten am Operationstisch gestanden und habe aber dann trotzdem mit dem Halbwissen eines Laien fand ich das jetzt sehr optimistisch. Und genau da liegt ja auch der Punkt. Das ist, kann ja sein, dass das tatsächlich so schnell geht irgendwo, ne? Aber dass du nach 6 Wochen schon wieder voll ins Mannschaftstraining einsteigst, also das kann ich mir jetzt ernsthaft nicht vorstellen. Wäre toll, wenn es so wäre für Thomas Diene, aber glaube ich nicht. Und insofern musst du als Club natürlich auch Plan B haben. Dann verletzt sich noch der U23-Keeper Noah Oberbeck im Trainingslager. Timon Weiner in der Hierarchie, wenn man das so sagen soll, die Nummer 3, plagt sich mit anhaltenden Kniebeschwerden rum. Jetzt hast du noch genau aus diesem Quartett, das eben genannten, mit Tim Schreiber als potenzielle Nummer 1, hast du noch genau nur noch Tim Schreiber. So, der dir wirklich definitiv zur Verfügung steht. Und du weißt, irgendwann kommt Thomas Dehne auch wieder. Aber nur wann? Sind das 10 Wochen? Sind das 8 Wochen? Sind es vielleicht 12 Wochen? Das heißt, dann ist die Rückserie in weiten Teilen schon erledigt und du stehst mit einem Tor. Oder was machst du denn, wenn der sich noch verletzt? Ist jetzt Vergleich hinkt, aber ist ein bisschen vergleichbar mit Manuel Neuer und Bayern. Auch eine schwierige Entscheidung und so ist es hier in Kiel auch und deshalb finde ich das also sehr nachvollziehbar. Wenn man dann die Kontakte, die Stöver sicherlich zu Himmelmann aus ihrer gemeinsamen Zeit auf St. Pauli gehabt hat, dass er den kontaktiert hat und so. Der bringt Routine mit, der ist jetzt, das letzte Pflichtspiel, was Himmelmann bestritten hat, datiert glaube ich vom April letzten Jahres oder Ende April oder irgend so, ich weiß nicht genau aus dem Kopf. Und das ist natürlich eine lange Zeit her, aber gut, der hat jetzt dann das halbe Jahr im Sommer, seit Sommer hat er individuell trainiert, aber der mit der Routine, sag ich dir ganz ehrlich, also wenn der dann wieder 3 Wochen im Training ist, also du hast auf jeden Fall schon mal, wenn du in der Hierarchie nichts ändern willst, sprich, dass Tim Schreiber dann die Nummer 1 bleibt und da spricht
davon gehen wir aus.
Ja, ne? Davon muss man jetzt einfach mal ausgehen. Ja. Dann hast du da mit Himmelmann einfach eine Verpflichtung, wo du nachts ruhig schlafen kannst und das macht Sinn. Diese offiziell angegebene Option auf eine Vertragsverlängerung, da hört sich der Club natürlich in Schweigen. Das ist aber auch gängiges Prozedere in der Branche. Ob das jetzt einseitig vom Verein ist, die Möglichkeit, eine Vertragsverlängerung zu ziehen oder ob das beidseitig ist oder nur der Spieler, ich weiß es nicht. Und niemand weiß es außer den Beteiligten jetzt direkt. Es ist aber auch im Grunde zum jetzigen Zeitpunkt relativ wurscht, weil es hält Holstein dieses Vertragskonstrukt, das auch sicherlich nicht mit Extrembelastung für den Etat niederschlagen wird, hält alle Möglichkeiten offen. Und deshalb ist das, glaube ich, eine sehr, sehr sinnvolle Geschichte.
Denke ich auch, wird Sonnabend aller Voraussicht nach auf der Bank Platz nehmen.
Davon gehe ich mal aus.
Backup. Tim Schreiber wird spielen, wird versuchen, an seine guten Facetten aus den Spielen der Hinrunde anzuknüpfen und bitte nicht an die Leistung gegen Hannover.
Zweite
Halbzeit gegen Hannover, wo er ein bisschen ins Klo gegriffen hat, öfter daneben gegriffen hat, aber auch das sei einem jungen Spieler verziehen. Lange genug her, wir haben viel drüber gesprochen, es ist sehr lange her.
Ja.
Insofern ist das vielleicht was man dann auch ein bisschen leichter los wird.
Ja, aber also auch da könnte Himmelmann vielleicht tatsächlich helfen, wenn jetzt eine Unsicherheitsphase bei Tim Schreiber auftritt oder so, mit seiner Routine, der hat selber, der Abgang von St. Pauli war ja auch nicht ganz geräuscharm irgendwo und da hat er in der Halbserie hat er auch nicht gut gehalten, die ganze Mannschaft ging da ja Richtung Abstieg in die dritte Liga und deshalb hat damals die sportliche Führung bei St. Pauli auch einen Cut gemacht oder so mit Himmelmann, ein Vereins Institution sozusagen, ja, im Tor, ja, über Jahre Stammkeeper und so weiter. Und da hat er eben auch erlebt, wie es gehen kann, wenn man dann zweiter Mal daneben greift oder irgend sowas oder nicht die Souveränität ausstrahlt, die man in den Jahren zuvor bewiesen hat. Das sind sicherlich Erfahrungswerte, die er seinem Kollegen Tim Schreiber, seinem neuen Kollegen Tim Schreiber gerne mitteilen wird und das auch bestimmt machen wird. Und davon könnte dann Tim Schreiber auch profitieren. Er wird von allen Seiten als gestandener, ruhiger, vernünftiger Typ dargestellt, der auch abseits des Fußballplatzes da sich mit Dingen beschäftigt, auch gesellschaftspolitischen Dingen beschäftigt. Und da kann ich mir nicht vorstellen, dass das jetzt ein Quertreiber ist. Das wurde auch noch nie irgendwo auch nur eine Zeile darüber erwähnt. Alle im Gegenteil, alle immer menschlich top und so weiter und so weiter. Also von daher hat Holstein, glaube ich, alles richtig gemacht.
Das ist ja auch unser Eindruck, muss man auch sagen. Also auch im direkten Kontakt absolut unzweifelhaft die Einstellung und gilt zu Recht als ein sehr, sehr großes Torwarttalent. Wir werden mal sehen, wie sich das ab Sonnabend so darstellt. Mit 33 ist, ja. Ich meine jetzt den Kollegen Schreiber.
Schreiber. Alles klar.
Herr Himmelmann, ich glaube, der ist über jeglichen Verdacht erhaben, was das angeht. Da haben wir jetzt ein bisschen aneinander vorbeigeredet. Okay. Nein, ich meine auch Tim Schreiber, der auch durchaus als sehr lernwillig gilt und sich stetig weiterentwickeln möchte. Und da hast du vielleicht dann jetzt ein sehr schönes Gespann. Ja. Und dann gucken wir mal, wie die Genesung bei Thomas Dehne voranschreitet, wann er wieder eingreifen kann.
Und die dann sich bislang immer noch hinauszögernde Vertragsverlängerung oder auch nicht.
Genau, da müssen wir zu gegebener Zeit nochmal drüber sprechen, wenn es soweit ist. Erstmal bringen wir jetzt das Transferfenster hinter uns sozusagen, das machen wir jetzt mal schön zu in der kommenden Woche. Gucken mal, was Holstein am Sonntag auf den Platz bringt und dann haben wir nächste Woche schon wieder einen frischen Eindruck, endlich wieder frischen Zweitliga-Eindruck.
Kalt genug wird's.
Werden das am Sonntag ganz genau beobachten, natürlich auch für euch. Dann ab ungefähr 11.30 Uhr unseren Live-Ticker vom
Stand
Spiel.
Heute, ne?
Stand heute. Kleine Spitze zum Ende nochmal. Nein, wir werden live tickern und werden Kaiserslautern somit alles preisgeben, was sie nicht aus dem Fernsehen wissen. So. Spielbericht findet ihr natürlich dann nach
damit
dem Spiel.
Damit muss Holstein jetzt leben.
Ja, das ist nett. Das tut uns leid, jetzt ist gut. Noten, also mit der Gelegenheit auch für euch Noten zu verteilen, unser Nachspielzeit-Kommentar, das Komplettpaket, was ihr von uns kennt und hoffentlich nicht vergessen habt seit November. So sieht's aus. Opa, vielen Dank.
Ja, gerne.
Für diese Podcast-Folge endlich wieder Holstein 1:1. Bleibt uns gewogen, hoffentlich hat es euch Spaß gemacht. Viel Spaß an einem kommenden Fußballwochenende. Wir hören uns in der nächsten Woche wieder und werden drüber sprechen, was wir Sonnabend alle gesehen haben.
In diesem Sinne, ciao, ciao.
Bis dahin, ciao.
Die Folge von Holstein 1:1 wurde euch präsentiert von den Kieler Nachrichten. Sichert euch jetzt einen Monat lang kostenlos alle News aus eurer Region und zu Holstein und der zweiten Fußball-Bundesliga. Mehr dazu unter kn-online.de/plus.